kürzlich war eine Oscar-Verleihung und die war in einer Hinsicht sehr bemerkenswert. Jemand ging auf die Bühne und schlug dem Redner ins Gesicht und setzte sich dann wieder hin. Das war so ein momentaner Ausraster von einem Herrn Will Smith und der auf der Bühne stand, hieß Chris Rock. Und Will Smith meinte, sich für seine Frau ins Zeug legen zu müssen und ihre Ehre zu verteidigen, indem er Chris Rock geschlagen hat. Gut, biblische Texte sind so ganz anders. Ich denke, die sind wohl überlegt aufgeschrieben. Wenn Paulus etwas kritisiert, dann ist das kein plötzlicher Ausraster, sondern er hat wirklich etwas Wichtiges zu sagen. Er hat wirklich ein Problem und das muss angesprochen werden. Und ich möchte jetzt mit euch einen Abschnitt besprechen, wo Paulus offensichtlich etwas zu kritisieren hat. Wir sind im 2. Korintherbrief und an sich war doch alles gut. Ja? Paulus schreibt an die von ihm gegründete Gemeinde in Korinth und er sagt, ja, okay, es gab da einen Eklat, es gab Ärger, ich musste deswegen abreisen, aber ich habe danach einen Brief an euch geschrieben, ihr habt gesagt, Paulus, du hast recht, ja, wir sind wieder ein Herz und eine Seele, alles ist super. Und ihr lieben Korinther, bitte sammelt jetzt genug Geld, damit wir, wenn wir das nächste Mal vorbeikommen, eine Sammlung machen können, damit wir das dann nach Jerusalem bringen können. Punkt. So. An sich wäre jetzt die Zeit gewesen für ein versöhnliches Ende. Hätte man so gedacht. Aber nein, da gab es noch ein Problem. Und das kommt jetzt in den Kapiteln 10 und 11. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, das ist viel zu viel. Aber ich werde so einiges davon jeweils nennen. Paulus schreibt hier am Anfang des 10. Kapitels, in den ersten 6 Versen, sinngemäß. Im Grunde war ich doch immer nett und freundlich und bescheiden bei euch. Und wenn ich schreibe, dann schreibe ich doch sehr deutlich. Selbstbewusste Briefe schreibe ich. Ich würde euch jetzt bitten, ja, zwingt mich doch nicht, wenn ich das nächste Mal zu euch zu Besuch bin, ja, ein großes Streitgespräch zu führen. Ja. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mich mit euch zu prügeln. Meine Waffen, das sind Worte. Ja. Ich argumentiere, ich überzeuge. Paulus ist halt kein Will Smith. Ja. Genau. Also, soweit. Also die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, Vers 4. Ja. Ich versuche, überspitzte Gedankengebäude zu zerstören. Also ich möchte falsche Vorstellungen als solche identifizieren. Ich möchte Leute überzeugen davon, dass sie auf dem falschen Weg sind. Ich leiste Überzeugungsarbeit, um Menschen zu retten von Irrwegen und vor Gottes Zorn zu retten. Soweit. Dann die Verse 7 bis 9. Ich bin Christ, selbst wenn irgendwelche Leute von euch mir das absprechen wollen. Wir sind doch alle Geschwister im Herrn. Und ich glaube, ich bin kein schlechterer Christ als andere. Wohl nicht, würde ich sagen. Mal ganz unbescheiden, ne? Mehr noch, ich habe euch gegenüber eine Vollmacht, Vers 8. Und ich möchte die natürlich nur für euch nutzen. Ja? Ich nutze die nur für euch und nicht gegen euch. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das, was ich sage, mit dem übereinstimmt, was ich schreibe. Ja? Also was ich lehre und schreibe, das ist dasselbe. Ja? Ich heuchle euch da nichts vor. Dann die Verse 10 bis 12. Man sagt, seine Briefe seien gewichtig und stark, aber eigentlich ist er schwach. Also er überlegt sich, was man ihm da wahrscheinlich vorwirft. Also was ich schreibe, ist von Gott. Ja. Und was ich sage, wenn ich bei euch bin, ist auch von Gott. Auch wenn ich nicht herumpoltere. Ja. Auch wenn ich ein nettes Auftreten habe und mich zu beherrschen weiß. Verwechselt nicht Bescheidenheit mit Schwäche. Und ich habe nicht vor, meinen Kritikern nachzueifern. Auf dieses Niveau begebe ich mich nicht hinab. Die sind unverständig. Nächster Abschnitt. Der Wirkungskreis und das Arbeitsgebiet. Er spricht davon, wie groß das Gebiet ist, in dem er missioniert hat. Das ist sein Wirkungsbereich. Ja. Und der ist sehr groß. Und Korinth gehört da auch zu, wie ihr wisst, liebe Korinther. Er schreibt ja an die. Ja. Ich habe kein Selbstlob nötig. Aber ich möchte ganz bescheiden mal darauf hinweisen, dass ich in eurem Gebiet missioniert habe. Ihr wisst das doch ganz genau. Und dieses Gebiet wächst noch weiter. Ich habe es nicht vor, mich mit fremden Federn zu schmücken. Ich nicht. Und der Herr hat meine Missionsarbeit gesegnet. Auch bei euch, ihr Korinther. Nur deswegen gibt es euch. Ich brauche kein Selbstlob. Das Lob, das kommt von oben. Vers 18. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Nochmal so ähnlich. 11. Kapitel. Wir haben das 10. schon hinter uns. 1 und 2 kommen jetzt. Lasst euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen. Also vielleicht doch so ein bisschen Selbstlob. Ja? Wer hat denn die Gemeinde gegründet in Korinth? Das war ich. Ja? Ihr seid Christen durch mich. Und die, die sich da gegen mich positionieren, die arbeiten dem entgegen. Verse 3 und 4. Er schreibt, dass er die Gemeinde gegründet hat und dass sie wie eine Jungfrau ist, eine junge Braut, die er zum Traualtar mit Christus geführt hat. Ja, so ein Bild. Ja. Und er sagt, diese junge Frau wird jetzt gerade vom Satan verführt. Ja. Also diese junge, unerfahrene Gemeinde in Korinth, jung und unerfahren, die hat da gerade irgendwelche Lehrer, ja, die sie wieder vom Weg abbringen. Ja. Und was lehren die? Vers 4. Die lehren einen anderen Geist. Ja. Die geben euch einen anderen Geist. Die lehren einen anderen Jesus. Ja. Sie lehren ein anderes Evangelium. Ja. Und ihr ertragt das recht gut. Paulus ist ziemlich enttäuscht. Wahrscheinlich. Ja. Warum mache ich mir die ganze Mühe? Ja. Wenn dann irgendwer anders daherkommen könnte und ihr sagt, jo, du hast recht. In gewisser Weise sagt er, euer Glaube ist noch nicht gefestigt genug. Ihr ertragt andere Lehren, wo ihr an sich Widerstand leisten müsstet. Also, schwerwiegend. 5 und 6. Es geht hier so um Redekunst. Er sagt, denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Das ist reiner Spott. Ja? Also da sind Leute, die sagen, ich bin ein größerer Apostel als Paulus. Und da sagt er, jo, klar. Ja. Aber in 6 gibt er zu, es könnte schon sein, dass ich jetzt nicht der große Rhetoriker bin. Ja? Sei es drum. Bloß weil ich kein großer Rhetoriker bin, heißt doch nicht, dass ich Unrecht habe. Ja. Vers 6, ne? Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, wenn, wissen wir ja nicht, sagt er so. Nehmen wir mal an, ich bin ein Unkundiger in der Rede. So doch nicht in Erkenntnis. Ich weiß doch viel mehr als die. Ich bin doch der Apostel. Ja, Jesus spricht mit mir. verwechselt nicht die Redekunst mit dem wirklichen Wissen, was dahinter steckt. Und dann gibt es noch einen Vorwurf, den er jetzt aufzählt. Das ist die Bezahlung. Verse 7 bis 9. Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht wurdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Und so weiter. Im Sinne von, ach so, ihr meint, je weniger Geld jemand für seinen Dienst verlangt, umso unglaubwürdiger ist er. Aber erstens, ich habe Geld genommen, nur nicht von euch. Andere Gemeinden fanden meine Arbeit durchaus unterstützenswert. Und zweitens, ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich euch für Geld gepredigt habe. Ich bin nämlich nicht korrupt. Das hättet ihr mir wahrscheinlich dann doch wieder vorgeworfen. Ja? Ich arbeite nicht für Geld für euch, sondern ich arbeite aus Liebe zu euch. So, haben es gleich geschafft. 3 Verse noch. Was meine Gegner betrifft. Sie behaupten so zu sein wie ich, aber weit gefehlt. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind Satans Braten. In der Hölle werden sie schmoren. Ich lese mal vor und dann sagt ihr mir, ob ich übertreibe. Was ich aber tue, werde ich auch tun, damit ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit dazu suchen, dass sie in dem, worin sie sich rühmen, als solche wie wir befunden werden. Also, ich will nicht, dass die Möglichkeit haben zu behaupten, sie seien solche Apostel wie ich. Jetzt Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und 14. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. 15. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Er sagt, umgangssprachlich, das sind Satansbraten und die kommen in die Hölle. Ja. Also er ist da sehr, sehr deutlich.
Ich kann mich besser konzentrieren mit geschlossenen Augen. Ich höre dann zu. Keine Sorge.
Um das mal zusammenzufassen. Paulus ist noch nicht so ganz durch mit dem Brief. Er meint, sich dann noch gegen etwas ganz Wichtiges verteidigen zu müssen. Und eine ganz wichtige, schwerwiegende Fehlentwicklung in der Gemeinde beheben zu müssen. Das Vertrauen der Gemeinde zu ihm ist zum Teil da, zum Teil hat er aber irgendwie massive Gegenwehr. Irgendwelche Kritiker. Möchte gern Apostel. Er sagt, bitte zwingt mich nicht, mit euch groß rumstreiten zu müssen, wenn ich komme. Es gibt da ein paar Leute in der Gemeinde, bei euch, die sagen, Paulus' Briefe sind beeindruckend, aber in Wirklichkeit ist er schwach und fleischlich. Wir sind genauso Apostel wie Paulus. Ich versuche kurz zusammenzufassen, was Paulus da schreibt. Paulus warnt vor diesen Leuten, die ein anderes Evangelium bringen wollen und einen anderen Jesus lehren und einen anderen Geist predigen oder geben wollen. Sie hätten überspitzte Gedankengebäude, die Paulus widerlegen will, und sie verführen zu Ungehorsam. Er nennt sie spöttisch übergroße Apostel. Oh wei, oh wei, oh wei. Was ist denn da bloß los? Naja. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Leute, die nach Paulus zu der Gemeinde kamen und jetzt falsche Lehren verbreiten. Bin ich froh, dass wir das nicht haben. Ja. Was interessiert uns das? Ich denke, was man trotzdem sehen kann, ist, wie Paulus reagiert, wie er argumentiert und dass wir doch viel von ihm lernen können. ich würde mal sagen, das sind so die Juwelen zwischen den Zeilen. Und da möchte ich mal mit euch drauf gucken. Die Juwelen, die wir in diesem Text vielleicht doch finden. Zum einen Freundlichkeit. Paulus ermahnt in Sanftmut und Milde. Oder er möchte das tun. Aber er mahnt. Er kann nicht einfach hinnehmen, wenn etwas völlig falsch läuft. Aber er macht es in Sanftmut und Milde. Das ist der Vers 1. Also der richtige Umgang miteinander muss so sein. Zum Zweiten, Bereitwilligkeit, sich korrigieren zu lassen. Das ist jetzt unsere Seite. Ja. Wir haben nicht immer recht. Es kann durchaus sein, dass wir falsch liegen. Ja. Wir sind aufgefordert dazu, uns korrigieren zu lassen. Damit Paulus nicht, wenn er kommt, rumpoltern muss. Ja. Es ist besser, einzusehen, dass man etwas falsch gemacht hat. Also lasst euch nicht durch die Manege ziehen wie ein Rindvieh mit einem Nasenring oder so. Seid nicht störrisch. Ja. Wenn erfahrene Geschwister oder Älteste oder Gemeindeleitung oder so Vorschläge machen, da ist grundsätzlich erstmal ein gewisses Maß an freundlicher Akzeptanz wahrscheinlich das Richtige. Eine Fundamentalopposition aus Angst jedweder Einmischung gegenüber ist wahrscheinlich schlecht in der Gemeinde. Dann drittens, der Kampf der Ideen. Ja. Paulus kämpft nicht fleischlich. Ja. Paulus kämpft mit Argumenten. Ja. Er versucht es freundlich, aber deutlich. Ja. Es ist schon ein Kampf, es ist wichtig. Er kann nicht einfach sagen, alles ist in Ordnung, ja, ich möchte euer Freund sein, sondern er muss schon deutlich sagen, wenn irgendetwas nicht richtig ist. Aber es ist natürlich kein Kampf mit Fäusten. Wie gesagt, er ist kein Will Smith. Ja. Es hat überhaupt keinen Zweck, irgendjemanden zu hauen, sondern man muss ihn überzeugen. Ja. Die Erkenntnis Gottes und den Gehorsam von Jesus Christus, den lehrt er, den haut er nicht in den Kopf hinein. Ja. Dann viertens, wir sollten unsere Fähigkeiten zu Gutem einsetzen. Paulus sagt, ich habe eine Vollmacht über euch, aber ich nutze sie natürlich zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Ja? Mein Ego hat hier überhaupt nichts zu suchen. Es ist mir egal, ob irgendjemand auf mir rumhackt oder nicht. Aber ich muss dafür sorgen, dass ihr besser werdet in eurem Glauben, fester werdet in eurem Glauben. Ja? Ich kann es nicht hinnehmen, wenn irgendwelche Irrlehrer kommen und was Falsches erzählen. Ja? Okay. Also. Unsere Fähigkeiten, die wir haben, müssen wir zu Gutem einsetzen. Nun sind wir nicht alle Apostel oder so, aber was wir haben, sollten wir nutzen. Ja. Kannst du gut übersetzen? Klasse. Kannst du gut tapezieren? Brauchen wir. Ja. Hast du gute Einfälle? Lass hören. Ja. Kannst du gut schreiben? Dich schickt der Himmel. Ja. Nutze es zur Auferbauung der Gemeinde. Betest du? Go. Tu's. Fünftens, wir sollten uns nicht blenden lassen von Auftritt und Rhetorik. Paulus Rhetorik war vielleicht nicht so toll. Vielleicht ist er auch einfach nur bescheiden. Ja, und Leute werfen ihm das vor, obwohl es an sich okay war. Ja, wer weiß. Ja. Aber wir als Gemeinde dürfen uns davon nicht blenden lassen. Ja. Unsere Aufgabe ist, nicht auf das Äußere zu schauen. Und nicht von Redekunst blenden zu lassen. Und auch ein Ungeschickter, wenn es so ist, ein Ungeschickter oder auch sehr unmoderner Redner kann doch völlig recht haben mit dem, was er sagt. Ja. Also wir müssen aufpassen, dass unser Ohrkitzelfaktor nicht entscheidet, sondern die Aussage. Das heißt nicht, dass es in Ordnung ist, schlecht zu reden und dabei zu bleiben, weil es irgendwie so toll ist, sondern es wäre schon schön, wenn die Redner sich darin üben. Aber die Gemeinde hat die Aufgabe, auf den Inhalt zu achten. Na gut, dann Selbsteinschätzung 6. Er sagt, diese Leute da in Korinth bei euch, ja, die messen sich an sich selbst. Ja, die vergleichen sich mit sich selbst. So ein Quatsch, wie kann man nur, ja? Selbstbewusstsein ist wichtig, hatte Paulus aber auch. Sich selbst zu mögen ist wichtig, alles andere führt zu selbstzerstörerischem Handeln, das ist Mist. Ja. Aber Selbstzerstörung und Selbstkasteiung, natürlich sollte man das nicht machen. Aber sich selbst absolut zu setzen, ja, alles andere an den eigenen Vorstellungen, an sich selber zu messen, geht gar nicht. Ja. Das ist einfach nur dumm. Ja. An meinem Wesen soll die Welt genesen? Oha. Ja, falsch, ja. Wo ich bin, ist vorne. Ah, auch Quatsch. Ja. Ja. Das führt zu einem Schlingerkurs, weil man ja nicht weiß, in welche Richtung man gehen will. Man braucht einen Leuchtturm, auf dem man sich zubewegt. Wie wäre es mit Gottes Wort? Ja. Wie wäre es mit der Meinung von erfahrenen Geschwistern? Ja. Nicht ich selbst. Nicht meine eigene tolle Meinung von mir selbst. Verdienste. Paulus ist ein bisschen beleidigt. Ein bisschen schon, oder? Das merkt man schon. Ja? Also er gründet die Gemeinde und dann hacken sie so auf ihm rum. Ja? Ich denke, so in Vers 15, also wer mehr Missionserfahrung gemacht hat, ja? Wer mehr geschuftet hat, ja? Der hat auch erstmal ein bisschen Vertrauen verdient. Ja? Ein bisschen mehr Gehör verdient als andere. Ja? Also stellt euch vor, also wir hacken jetzt hier irgendwie rum auf Bill McDonough und Jim Springer oder so. Oder ich würde rumhacken auf Don Röhrkasse, der mich getauft hat. Oder warum? Ja? Also grundsätzlich, also wenn Leute so verdient sind, dann soll man erstmal nett sein. Ja? Denke ich schon. Die freuen sich doch dann auch ein Loch in den Bauch, wenn aus ihrer Arbeit ja halt gesunde Gemeinden entstanden sind. Ja. Na gut, das sind alles solche Selbstverständlichkeiten, aber die haben da in Korinth, war das gar nicht selbstverständlich. Ja. Fleiß, 8. Er sagt, ich habe eine Riesenmenge von Gemeinden gegründet und ein Riesengebiet beackert und ich mache noch weiter. Paulus wollte weiter dienen. Wir haben auch solche Geschwister, die bis ins hohe Alter am liebsten Gott dienen. Ja, vorbildlich. Hoffentlich vorbildlich auch für mich. Ich meine, ich hoffe, dass ich das mache, nachmache. Ja. Durchhalten erfordert natürlich irgendwie eine Art von Erholung, von Pausen, von Regeneration, wie man so sagt. Ja. Also immer weitermachen, ohne mal innezuhalten oder sich selbst zu erholen, geht nicht. Ja. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, nicht selbstzufrieden sich zurückzulehnen und sagen, so, das war's jetzt. Ich habe für mein Leben genug gedient. Paulus wollte weitermachen. Wer sich verausgabt, ist kein guter Brief Christi, aber das Ziel ist schon, Gott Frucht zu bringen. Möglichst viel. Freude und Stolz, ja. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vers 17. Also Jesus Christus sei ewiger Dank und ohne ihn könnten wir nichts tun. Wir dienen dem Sieger und dem Retter der ganzen Welt. Ja. Und darauf können wir sozusagen stolz sein. Das heißt ja nicht, dass wir meinen, es liegt an uns oder durch uns ist es gekommen. Ja, sondern wir sind einfach froh, zu ihm zu gehören. Ja. Das reicht uns, ja. Wir wären gerne sozusagen, wie Paulus schreibt, Sklave von Jesus. Das ist super, toll. Ja. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Besseren Herrn können wir doch gar nicht haben. Aber um es zu überspitzen dann, 10 dann, Eigenlob stinkt. Vers 18 sagt er, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Also, wenn der Herr unsere Arbeit segnet, dann können wir uns darüber freuen. Klammer auf oder stolz darauf sein. Wenn unsere Worte und Taten seinem Wort entsprechen, dann ist das doch Lob für uns. Ja, dann sind wir doch froh darüber. Ja. aber ihm sei alle Ehre, ist doch klar. Okay, Unschuld und Vertrauen. Vers 11. Der 11. Punkt hier. Das ist der Anfang vom 11. Kapitel. Paulus schreibt, er hätte da die Gemeinde gegründet und sie sei wie eine Jungfrau, die er gerade zum Traualtar führt, sozusagen. Also es gibt dieses Ideal einer Gemeinde, die rein ist und die Jesus voll und ganz vertraut. Ich glaube, das ist wichtig, dieses Bild zu haben. Also das Ziel ist Reinheit, ja, Sündlosigkeit und das unbedingte Vertrauen zu Jesus. Ja. Also kein Jesus plus. Jesus ist nett, aber ich gucke auch ein bisschen in Richtung Buddhismus oder so. Ja. Ich brauche ganz viel Geld, um mich gut zu fühlen oder so. Ja. Geldgier ist gut für meine Zufriedenheit oder sowas. Nein. Unsere Hoffnung auf Jesus setzen und zu versuchen, die Sünde sein zu lassen. Ein Ideal, dahin geht's, das ist die Richtung. Wir sind nur froh über Jesus. Wir wollen ihm treu sein. Ich glaube, das ist das, was er da sich vorstellt. Ja, dann 12. Die Lehre reinhalten, klar. Also, wenn da Leute sind, die ein anderes Evangelium lehren, dann geht das weg. Ja. Wenn wir einen anderen Jesus, was das überhaupt heißen soll, einen anderen Jesus lehren, ja, furchtbar, das geht nicht. Ja. Die biblische Lehre müssen wir schon erhalten. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Heißt das, dass mein jetziges Bibelverständnis unveränderlich sein muss? Ja. Das ist gerade nicht, ja. Wir müssen lernen. Ja. Ist jede Änderung von dem, was wir bisher gelehrt haben, auf jeden Fall Sünde? Vielleicht ist das, was wir bisher gelehrt haben, falsch. Das finden wir doch auch in der Apostelgeschichte, oder? Kann doch sein, dass das, was die Lehrer, was deine Väter übermittelt haben, vielleicht war das falsch. Ja. Der Maßstab darf natürlich nicht ich sein oder meine Bequemlichkeit. Ja, ich muss möglicherweise Fehler eingestehen. Ja. Aber gibt es nicht in unserem Glauben eine Basis, die unverrückbar ist? Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Ja. Er ist auferweckt worden. Ja. Er lebt. Ja. Und ich meine, solche Sachen, das ist doch die Basis, von der können wir nicht abrücken. Und dann Vers hier 13. Keine falsche Bescheidenheit. Also Paulus hätte ja sagen können, ja, tut mir leid, ja, ich kann nicht reden und so, diese übergroßen Apostel, die sind viel besser als ich. Nein, er musste ja das Richtige reden und deswegen konnte er nicht fälschlicherweise behaupten, dass es irrelevant ist, was er schreibt. Also das geht nicht. Also wenn jemand was weiß, soll er sagen. Das ist die Aufforderung. Ja. Wir dürfen unsere Talente nicht verstecken. Gut, dann 14. Verstehen und reden. Auch wenn ich nicht gut reden kann, so habe ich doch viel Erkenntnis. Diese Unterscheidung muss man machen können. Gut, haben wir schon besprochen. 15 noch, Geld. Die Gemeindemitarbeiter und Missionare sind frei in finanziellen Angelegenheiten. Können das machen, wie sie wollen. Sie dürfen für ihre Arbeit Geld annehmen. Natürlich nicht rauben. Das war Ironie, wenn er schreibt, ich habe andere Gemeinden beraubt. Natürlich nicht. Ja. Sondern er hat von ihnen Geld akzeptiert. Ja. Sie dürfen also Geld annehmen. Sie müssen aber nicht. Wir Christen tun gut daran, ihnen Geld anzubieten für ihre Arbeit. Ja. Und wir dürfen nicht von uns selbst auf sie schließen und sagen, die sind bestimmt so geldgierig wie ich selber. Ja. Also genau das muss ja irgendwie in Korinth passiert sein. Ja? Gut. Unsere Aufgabe ist, spendet. und akzeptiert, wie sie sich entscheiden. So, fasst durch. Motivation für die Gemeindearbeit. Paulus sagt, ich mache das aus Liebe zu euch. Unsere Motivation zum Dienst an den Geschwistern und Mitmenschen sollte Liebe sein. Zum Beispiel nicht Geldgier, logisch. Warum eigentlich? Er sagt, weil Gott es weiß. Gott weiß es. Ja. Sehr traurig, wenn man mal was anderes erfährt. Also Geldgier untereinander, das schadet uns allen. Ja, bringt uns in Verruf. Ja. Ja, das heißt nicht, dass Gemeindemitarbeiter ärmlich leben müssen. Gerade nicht, müssen sie nicht. Ja. Dürfen sie, wenn sie wollen. Ja, wenn das irgendwie für ihre Außenwirkung irgendwie gut ist und sie das irgendwie haben wollen. Ja. Aber das müssen sie nicht, das können die selber sich überlegen. Ja. Es gibt überhaupt keine Begründung dafür. Es gibt Leute, die als Missionare in Afrika gearbeitet haben und mit Absicht so genau so leben wollten wie die Leute in dem Dorf oder so. Und was ich dann so davon als Rückmeldung bekommen habe, war, die Leute im Dorf dachten, die spinnen doch, was soll denn der Quatsch? Ja. Also, ja, also, wie die das machen, ist die Mission, wer Mission macht, der darf das selber entscheiden. Ja. Aber er muss nicht ärmlich leben, wenn er nicht, also, ich war auch mal bei einem Vortrag von einem Bruder aus Augsburg, der hat dann erzählt, Leute, ich habe mir einen BMW 5er gekauft, das war super. Ja. Also er hat sich ein großes, teures Auto gekauft. Ja, also er hat dann erklärt, warum und so. Ja, aber es darf er machen, wenn er will. Ja. Seine Sache, wie er das dann erklärt. Na gut, nebenbei. Und jetzt das Letzte noch. Achtung, es gibt eine Gefahr. Ja. Paulus sagt hier, es gibt tatsächlich Irrlehrer. Ja. Und die meinen es ziemlich ernst, ob denen das jetzt bewusst ist oder nicht. Aber das, was sie erreichen, ist Desaster. Ja. Ja. Also seid euch dieser Gefahr bewusst. Er verabschiedet sich ja auch von den Ältesten von Ephesus mit, da kommen Wölfe vorbei. Ja. Also es gibt wirklich diese Gefahr. Der Satan hat Helfer, bewusst oder unbewusst. Und die meint es ernst. Okay. Wir haben etwas verspätet angefangen. Ich möchte ein kurzes Fazit ziehen. Paulus war nicht in Rage wie Will Smith. Er hatte ernsthafte Sorgen und meinte, das sehr deutlich machen zu müssen. Das Ganze kommt uns so ein bisschen vor wie jemand, der telefoniert und sich dabei streitet. Wir wissen ja nicht, was der andere sagt dazu. Ja? Also vielleicht war der andere irgendwie total nett und ist einfach nur missverstanden worden oder so. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja? Also aus all dem anderen, was wir so über Paulus wissen, müssen wir sagen, also wahrscheinlich hat er völlig recht mit dem, was er sagt. Ja? Wir müssen einfach mal davon ausgehen, nur dann ergibt das Sinn. Ja? Wenn wir jetzt auch noch sagen, ja, vielleicht hat er Unrecht, ja, was soll's? Wir gehen jetzt mal davon aus, er hat vollkommen recht. Und es gibt der Irrlehrer, wie geht er damit um? Dann passt das Ganze. Er hat sich da weit rausgelehnt. Statt sich in Ruhe zurückzulehnen und sagen, ach, das wird schon, hat er sich da reingeschmissen in diese Bresche und hat für den Herrn gekämpft. Wenn du das tust, machst du dir nicht nur Freunde. Wenn du dem Herrn dienen willst, wird es anstrengend. Wenn du dich engagierst, wird die Arbeit nicht weniger. Aber ich glaube, deswegen sind wir hier. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir Aufgaben sehen für die Gemeinde, dann sollten wir das tun. So wie Paulus. Hat sich reingehängt. Vielleicht als Quintessenz. Treuer Dienst am Mitchristen und Mitmenschen zahlt sich aus. Der Teufel wird seine Gegner nicht schonen, sondern Gott wird seine Diener beschützen. Wir sollten Probleme lösen durch ernsthafte Gespräche auf biblischer Grundlage und einen liebevollen Umgang miteinander pflegen. Wir brauchen die Einigkeit. Wir bilden die universelle Kirche. Ja? Wir sind der Tempel Gottes. Lasst uns zusammenstehen, damit wir nicht solche Briefe kriegen müssen. Amen.